Pew Pew Pew, so heißt das Popkulturblog von Sascha Brittner, was allein schon erwähnenswert ist, weil Blogs ungefähr so eine verlorene Kunst sind wie ein guter Volkssong. Einen Podcast hat er auch, den Pewcast. Zu Gast war ich da noch nie, vielleicht auch, weil Sascha und ich fast nie einer Meinung sind, wenn es um Filme geht. Ich, das ist Daniel Ziegner und in diesem Podcast geht es um eine Szene aus einem Film, in dem wir ausnahmsweise mal einer Meinung sind. Wir reden heute über Inside Llewyn Davis aus dem Jahr 2013 mit Oscar Isaac in der Hauptrolle, Drehbuch und Regie von den Coen-Brüdern und vielleicht der zu Unrecht überschattetste Film in der Filmografie aller Beteiligten. If I had wings, damn it, Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well.
Hello? Hi. Could I leave this cat with you?
With me?
Yeah, it's the Gorfines cat, just so one of them gets back.
With me?
It slipped out and I don't have the key. If you could just keep it till they get back.
I have to run the elevator.
I mean, that's not a problem, is it? It's the Gorfines cat.
I have to run the elevator.
Sociology.
Professor Gorfine, please.
He's in a lecture now. Can I take a message?
Yeah, could you just tell him, don't worry, Llewyn has the cat.
Llewyn is the cat.
No, Llewyn has the cat. I'm Llewyn, I have his cat.
Well, I had a man, strong and tall. He moved his body like a cannonball.
Sascha, ich hab dich gefragt, über welche Szene aus Inside Llewyn Davis wir sprechen sollen. Und du hast die zweite Szene des Films genommen. Und zwar die, in der Hauptcharakter Llewyn Davis in einem schicken New Yorker Apartment aufwacht, bei den Gorfines, einem Lehrer-Ehepaar, bei dem er öfters mal auf der Couch crasht. Und als er das Haus verlässt, rennt die Hauskatze der beiden durch die Tür und die Tür fällt hinter ihm ins Schloss und er muss dann mit dieser Katze sich auf seinen Weg ans andere Ende New Yorks machen durch die U-Bahn, weil er diese Katze nicht los wird und sie auch nicht einfach so im Flur stehen lassen kann. Warum kam dir diese Szene in den Kopf?
Weil ich Katzen liebe, Daniel. Deshalb. Aus dem einfachen Grund, weil ich Katzen liebe. Und Katzen sind viel zu selten in Filmen zu sehen. Es gibt Blogs, die sich extra, um nochmal zurückzukommen auf Blogs, die sich extra um Katzen in Filmen kümmern. Und da merke ich immer, es gibt zu wenige Katzen in Filmen. Und dass eine Katze jetzt nicht nur auf dem Screen zu sehen ist, sondern thematisch relevant ist, das ist noch seltener. Und Spaß beiseite, es ist eine Szene, die den Mood für den ganzen Film settet. Es ist eine wunderbar musikalisch unterlegte Szene. Sie bereitet sehr viel vor, um später halt, ja, es wird einfach sehr, sehr viel später drauf aufgebaut und es wird sehr viel zurückgegriffen. Es geht darum, wie Llewyn nicht wirklich vorausplant und alles im Blick hat, dass er ein bisschen schusselig ist, aber dass er auch gleichzeitig irgendwie auf die Hilfe von anderen angewiesen ist und jede Verantwortung ein bisschen beiseite schieben möchte, auf andere schieben möchte und auch wie er mit anderen Leuten umgeht, dass er irgendwie keinen wirklichen Anschluss finden kann bei den Menschen, die er dann halt in seinem Leben trifft oder dass die halt ihm auch keine Hilfe geben wollen, weil er auch so nicht wirklich ein netter Typ ist, aber ihm das auch so, er geht so ein bisschen nicht böswillig durchs Leben. Er ist also kein wirkliches Arschloch, sondern er ist einfach jemand, der schon so ein bisschen abgeschlossen hat und über seine Depressionen und seine Probleme können wir gleich reden, aber da wird halt sehr viel schon aufgebaut am Anfang. Und hinzu kommt halt noch, dass wir halt Bruno Delbonnel, glaube ich, spricht man seinen Namen aus, den Kameramann.
Der Kameramann, ja.
Der übrigens, ich habe mir jetzt gesehen, sehr wenige Filme gemacht hat. Ich bin überrascht.
Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Und man hat quasi so, man fängt ja zuerst mal in dem Apartment an, man geht raus, New York, U-Bahn, und da wird halt schon sehr, sehr viel einfach gezeigt, so von der Farbpalette, die halt im Film wichtig wird, die sich halt sehr deutlich an dem bekannten Cover von
dieses Bob Dylan-Album ist das, ne?
Freewheeling, ja. Dass er da halt sich sehr stark orientiert. Also im Prinzip ist es so eine Szene am Anfang, wie das gute Filme halt eben machen, nämlich so eine kleine Kapsel oder den Film verkapselt so als kleiner Teaser für das, was kommt. Und deshalb ist es eine sehr, sehr gute Szene. Und natürlich, die Katze guckt aus dem Fenster. und es wirkt so, als ob die Katze versteht, was gerade mit ihr passiert und sie das Ganze genießt und diese große, also so schaut man ja manchmal als Tourist selbst so aus dem Fenster in so einer U-Bahn.
Das erste Mal die neue Stadt sieht, die große, große Stadt.
Das ist einfach eine sehr, sehr süße Szene. On top of everything else, ne?
Du hast so unglaublich viel angesprochen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt als nächstes anknüpfe, weil da mindestens 8 Sachen drin waren, an die ich anknüpfen würde. Ich würde nochmal bei der Szene bleiben, weil du sagst, dass sie die Stimmung für den Film settet. Und das ist mir jetzt, ich habe den in letzter Zeit sehr oft gesehen, diesen Film tatsächlich, auch wegen seiner Mut. Und was mir zunehmend aufgefallen ist, ist, dass diese Szene wirklich total anders ist, auch als der Rest des Films. Also es gibt noch eine Szene davor, wo die mehr in sich geschlossen ist, wo so ein Auftritt von ihm in der Bar ist. Und dann kommt diese Szene, die wirklich so eine Collage ist, die ganz anders ist als alle Szenen, die sonst im Film passieren, die sehr in sich geschlossen sind. Und hier hat man wirklich so ganz viele verschiedene Orte und diese Reise so abgehackt. Und auch die einzige Szene im Film, wo es nicht diegetische Musik gibt. Also man sieht irgendwie auf dem Plattenspieler den Song anmachen, Fare Thee Well, der da im Hintergrund läuft. Aber es ist die einzige Szene, wo die Musik nicht wirklich von jemandem kommt, der in dem Moment sie performt. Ich weiß nicht, worauf ich damit jetzt hinaus wollte, aber eigentlich nur damit unterstreichen, dass das, was du sagst, absolut richtig ist und ich das genauso sehe. Hier wirklich so eine Kapsel ist, die einen total in diese mittransportiert. Also ja, literally transportiert, weil wir sind ja quasi in dem Moment als Zuschauer die Katze, die das erste Mal dieses New York der 60er Jahre ich muss auf die Katze jetzt kommen. Ich habe zwei Katzenfragen.
Gespannt.
Also eine ganz praktische Frage. Ich bin ein Hundemensch, ja. Und ich weiß nicht, wie man mit Katzen umgeht. Es gibt diese Szene, wo die Katze wegrennt in der U-Bahn, weil Luan auch so ein bisschen wegdöst und nicht ganz bei der Sache. Und dann rennt er hinter ihr her und er greift sie so. Ist das? Es sieht so ein bisschen rough aus, wie er sie greift, aber ich weiß nicht, Katzen, wie flexibel sind Katzen? Wie fest kann man so eine Katze packen? Wie empfindest du als, hast du eine Katze?
Ja, ich habe 2 ja,
also momentan. Wie authentisch ist dieses, würdest du deine Katzen so fangen, wenn sie in der U-Bahn weg?
Also man muss natürlich unterscheiden, jede Katze ist anders, ja, und manche wollen angefasst werden, manchen macht es gar nichts aus und manche wollen halt eben gar nicht hochgehoben werden. Ich habe momentan 2 sehr unterschiedliche Katzen. Eine rennt immer vor mir weg und der andere lässt quasi alles mit sich machen. Es ist sehr lustig, weil es sind Brüder und die haben mich zur gleichen Zeit kennengelernt. Also ich weiß nicht warum, aber das zeigt mir halt, dass auch wenn man Katzen komplett gleich behandelt, man halt doch schon irgendwie so eine Persönlichkeit hat bei den Viechern und in dem Moment wäre das aber vollkommen egal, weil du halt eine Katze in einer U-Bahn hast und in dem Wagen halt ganz, ganz viele Leute sind und vielleicht gehen gleich die Türen auf und dann läuft die Katze noch weiter weg. Das ist halt so eine Tierarzt-Situation, wo du halt sagst, pass mal auf, Kollege, ja, wir gehen da jetzt durch und dann packe ich dich halt jetzt an und nachher, wenn wir dann zu Hause sind, dann bin ich halt lieb zu dir und dann weißt du halt wieder, was los ist. Aber das ist halt so ein Moment, wo dann halt diese, da bin ich halt so ein Typ, wo ich sage, pass mal auf, das ist jetzt nicht der Moment für Zärtlichkeiten. Ich muss die Katze jetzt festhalten und dann hole ich halt die Katze. Und es gibt im Internet auch so eine wunderbare Video-Meme-Compilation, wo ein Typ immer wieder sagt, squish that cat. Also wie man die Katze irgendwie so ja, richtig festhält gesehen. Oder anfasst und so. Und ich glaube, die können schon viel aushalten. Ich meine, ihre Mütter holen sie so am Nacken da, obwohl man das soll man ja gar nicht machen, habe ich mal gehört. Irgendwie, also bei älteren Katzen, weil das wäre dann wären sie zu schwer dafür oder so. Also wahrscheinlich hat er sie nicht richtig angepackt. Oder so, ich habe die Szene auch jetzt nicht mehr vor mir, aber in dem Moment würde ich die Katze holen, würde ich einfach sagen, pass mal auf, ja, hör jetzt auf und wir müssen jetzt weiter.
Ich komme wirklich jetzt nicht erstaunlicherweise über die Katze als solche hinweg, die ja über den ganzen Film, also nicht nur die Katze, sondern Katzen allgemein, es sind dann mehrere, das ist Spoiler und so, mit denen Luin interagiert. Und ich muss auch wieder jetzt an was denken, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass man in dieser Szene schon so viel über ihn als Figur lernt und ich Diese Beziehung, die Lewin zu Katzen hat, die spiegelt ja so ein bisschen wieder generell die Beziehung, die er zu Menschen hat. Und zwar, dass er schon sich kümmern will, aber sehr schlecht darin ist, es umzusetzen. Weil er könnte ja auch sagen, scheiß auf die Katze. Er könnte ja auch irgendwie, weiß nicht, sie halt im Flur laufen lassen ganz am Anfang und gar nicht sie mitnehmen. Und das würde ihm ja auch viel im Verlauf des Films noch Stress ersparen. Und er wird schon dann ein bisschen fürsorglich für diese beiden Katzen, auch wenn er die eine Katze wiederum dann sich selbst überlässt später im Film.
Das ist richtig, ja. Es sagt halt sehr viel über ihn aus, was für ein Typ er ist. Deshalb ist ja auch diese Szene zu Beginn hier eingesetzt worden. Sodass man halt merkt, er ist kein Arschloch, also er ist nicht undankbar, dass die Gore-Fans ihn da halt schlafen haben lassen. Und ihm ist die Katze auch nicht egal und er ist eigentlich ein guter Typ, aber man merkt halt, dass das Leben momentan einfach so ein bisschen zu viel ist für ihn. Und dass Interaktionen auch und jegliche persönlicher Ballast halt momentan durch andere Leute halt zu viel für ihn ist. Und an einer Stelle sagt er ja dann auch während dieser Szene, hier, ich habe die Katze oder so. Und dann sagt die Frau, die Lewin ist die Katze oder
Lewin
so?
Also, die Katze, ja.
No, Lewin has the cat oder so. Und das ist ja auch natürlich wunderbar, weil die Katze müssen wir jetzt mal, die hat ja auch einen Namen. Wir können nicht einfach jetzt
ja, das habe ich exakt sagen. Auch aufgeschrieben.
Ja, Punkt, die Katze heißt Ulysses. Was ja der lateinische Name oder im Englischen dann halt der Name für Odysseus ist, der Held der Iliad, ne? Also natürlich auch klar, was damit gemeint ist, aber es ist halt alles so Teil so eines Buffets, was die Coens hier zaubern und was man halt so mitnehmen kann. Und es ist halt jetzt nicht irgendwie so tiefgreifend, aber es ist halt nett, ja. Und man kann jeder so reinlesen, was er will. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass irgendwie sein ehemaliger Bandkollege diese Katze darstellen soll. Also er nimmt sie irgendwie so noch so mit und sie begleitet ihn auch. Und an einer Szene, bevor er dann diesen Auftritt hat bei diesem neuen Typen da, um halt seine Karriere weiterzumachen, dann lässt er die Katze auch zurück quasi. Und da versucht er sich zum ersten Mal als Solokünstler zum ersten Mal so voll. Und da wird er halt auch zurückgewiesen, was ja auch sehr interessant ist, weil er dann am Ende mit der Katze dann halt wieder zu Hause landet.
Ich habe heute die Theorie entwickelt, als ich nochmal ein paar die verschiedenen Versionen von diesem Song, der in dieser Szene auch läuft, Fare Thee Well, die durch den Film kommen, mir angeschaut habe ich die Theorie entwickelt, dass das dieses Kübler-Ross-Modell der Trauer für ihn so darstellt. Also dieses Denial, Anger und dann am Ende Acceptance, weil er hat seinen Partner Mike verloren, was am Anfang nur angedeutet wird, was später noch explizit gesagt wird. Und am Anfang hört er irgendwie diese alte Duo-Aufnahme von den beiden auf Vinyl. Das ist vielleicht so ein bisschen das Denial. Und dann später streitet er sich während diesem Song mit anderen Leuten, weil er ihn nicht performen will. Das ist der Anger. Und am Ende der letzte Song, da kommt der ganze Film dreht sich ja so ein bisschen im Kreis und am Ende ist die letzte Szene halt auch wieder dieser Song, den er dann doch solo performt nach allem. Das ist meine neue Theorie, dass dieser Song, und vielleicht passt die Katze da auch rein, dieses Loslassen, dass er die Katze zurücklässt.
Das stimmt schon, aber die Katze ist ja wieder da am Ende und das ist ja das Problem. Also ich stimme dir total zu, dass das ein Film über Depressionen ist, über Trauerbewältigung und über so die allgemeine Stimmung eines Menschen, der so ein bisschen müde ist von der Welt. Und dieses zyklische Element ist ja am Ende dann auch wieder da, dadurch, dass der Mann wieder ihn zusammenschlägt. Aber am Ende, und das ist, finde ich, ziemlich wichtig, ist, dass er halt nicht einfach sagt goodbye, was ja im Prinzip das typische Verabschiedungsform wäre in Amerika, sondern er sagt dann halt eben au revoir, was ja buchstäblich heißt auf Wiedersehen, ja, also ich sehe dich wieder, und das ist auch so eine Akzeptanz, was ja interessant ist, weil eigentlich an diesem Modell steht ja dann am Ende die Akzeptanz davon, dass die Trauer halt, oder das, was du versuchst zu bewältigen, halt passiert ist und so weiter, aber er akzeptiert, glaube ich, eher, dass dieser Zyklus für ihn halt weitergehen wird, sofern er sich nicht ändert, und in gewisser Weise ist der Film ja auch so die ganze Zeit ihm in jeder Szene Signale am Geben, dass er sich ändern muss, dass er anders umgehen muss mit Leuten im Leben, dass er da nicht weiterkommt. So, und das ist halt so eine Akzeptanz und auch so eine Bekenntnis zu sich selbst, was total interessant ist und traurig ist für ihn, weil er kurz zuvor Bob Dylan in Gaslight gesehen hat und im Prinzip total Teil dieser großartigen Kultur sein könnte, die da jetzt am Brodeln ist und bald ausbricht und kommt. Aber er kann nicht. Und das finde ich ein sehr, sehr starkes Element von dem Film, weil du siehst sehr selten Filme über solche Menschen. Also du siehst sehr selten Filme über Situationen, wo im Prinzip da sowas am Brodeln ist und jemand wird dann nicht Teil davon. Und du siehst sehr selten über Menschen, die halt an sich selber so immer wieder scheitern, ohne das zu überwältigen und ohne dann am Ende halt so diesen Katharsis zu haben. Und das ist halt sehr traurig und sehr mit. Ich fühle da sehr mit. Also ich kann da manchmal so ein bisschen auch mich selbst erkennen.
Auf jeden Fall. Ich liebe, also wo dieser Film auf jeden Fall extrem dran hängt und für mich auch raussticht aus den anderen Coen-Filmen, die ja durchaus ähnliche Figuren haben, ist, dass er ist so unglaublich geerdet. Ich habe immer das Gefühl, es ist so ein bisschen die entsättigte Version von Big Lebowski, habe ich auf eine Art das Gefühl. Es ist so eine Figur auch, die an der das Leben aus irgendwelchen Gründen irgendwie vorbeizieht und die irgendwie den Anschluss verpasst hat und auch, was sich praktisch auswirkt, dass in beiden Filmen die Hauptcharaktere fast gar keine Entscheidungen treffen, sondern alles um sie rum einfach passiert oder Ereignisse sie sprichwörtlich erschlagen. Aber dieser Film hat es wirklich auf eine weniger komödiantische Art, also es ist auch ein witziger Film, aber es ist sehr, ja, ich komme auch da immer wieder auf diese Eröffnungsszene zurück, weil ich finde das alles sehr, es ist so relatable, diese ganze Eröffnungsszene, wo die Katze aus der Tür läuft, er versucht sie aufzuhalten mit dem Fuß und dann ist sie aber draußen und dann fällt hinter ihm die Tür zu und diese ganze Awkwardness und dieses ganze Ärgerliche dieser unnötigen Situation, was eigentlich nichts wirklich Schlimmes ist, aber es fühlt sich alles sehr nachvollziehbar an und auch wenn es so ein kleiner Comedy-Moment ist, finde ich, und das ist auch, glaube ich, viel Oscar Isaac zu verdanken, ja, ich bin einfach immer sofort mit diesem Charakter in seiner Situation, auch wenn es mit sowas Banalem eröffnet.
Er hatte auch einmal diese Line, wo er sagt, ich dachte, ich war müde und müsste nur einmal richtig schlafen, aber das war's nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das schon mal in einem Film gesehen oder gehört habe. Es erschien mir nicht irgendwie so neu. Vielleicht war es auch einfach Inside Llewyn Davis und ich habe es jetzt noch mal beim Rewatch so Mandela-Effekt-mäßig irgendwie gedacht, dass es schon mal irgendwie so gab oder so. Aber das ist so eine Line, die hat einfach schon in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt irgendwie so in meinem Kopf gesteckt und an die habe ich häufig denken müssen. Und ich war jetzt so überrascht, dass die aus diesem Film nochmal kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, sowas, wo du auch dich identifizieren konntest, als wir vorher über den Film geredet haben.
Ja. Ich liebe diese Szene absolut und das ist, glaube ich, auch der Moment, wo der Moment der Erkenntnis für diese Figur nach all dem, was davor passiert, was relativ spät im Film, so ich würde sagen, nach zwei Dritteln, drei Vierteln vielleicht so, das ist wirklich der Moment, wo so ein Wandel stattfindet, dass er nicht mehr dieses Leben so weiterleben kann, wie es in dieser Eröffnungsszene eben dargestellt wird, dieses Missgeschicke passieren hier und da, er pendelt nur von einer Wohnung in die andere und hat kein stetes Leben, ja, lässt sich einfach so sehr treiben. Und das ist, glaube ich, die Szene, wo er merkt, dass er das nicht mehr machen kann, vielleicht so. Würdest du, das ist jetzt ein furchtbares Buzzword, aber es fällt mir immer so ein bisschen ein bei dem Film, würdest du Llewyn Davis als Anti-Helden bezeichnen? Weil er ist nicht unbedingt klassischerweise eine sympathische Hauptfigur. Mhm. Er ist auch wirklich teilweise ein Arschloch zu den Menschen um ihn herum, auch wenn wir die Gründe im Verlauf des Films dafür verstehen. Aber ja, wirst du ihn als Anti-Helden sehen?
Naja, in gewisser Weise schon, weil, wie du gesagt hast, er eben nicht so diese traditionellen, klassischen Merkmale eines Helden halt aufweist. Wobei ich ja auch schon positive Eigenschaften bei ihm jetzt aufgezählt habe. Also es ist schwierig, ihn irgendwie so festzunageln. Und deshalb finde ich auch, dass er eigentlich einem gut im Gedächtnis bleibt, weil er eben nicht so die eine oder andere Seite direkt halt einnimmt. Aber wahrscheinlich schon. Aber ich würde mich so ein bisschen weigern, weil der Begriff Anti-Held dann für mich die Figur, die ich als sehr komplex wahrnehme, und er ist ja auch in jeder Szene, der Film folgt ihm ja komplett nur ihm, würde ich eigentlich sagen, dass das die komplexe Figur kleiner macht, als sie im Film dann ist. Wenn man dann irgendwie Begriffe braucht, um über ihn zu reden und was ihn ausmacht und wie er sich gibt, von mir aus gerne. Aber ansonsten, wenn wir jetzt hier schon uns Zeit nehmen, über die Figur zu reden und was sie ausmacht, dann würde ich eigentlich sagen, okay, ja, das ist der Ausgangspunkt, aber dann können wir ein bisschen noch tiefer graben, bitte.
Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht einer der Gründe aber ist, warum dieser Film, zumindest meiner Wahrnehmung nach, im Werk der Coens nicht unbedingt einer der stark wahrgenommenen ist. Und ich merke das immer wieder, wenn ich mich daran erinnere, dass der zum Beispiel bei den Oscars kaum wahrgenommen wurde, wobei davor die Coen-Filme immer sehr präsent waren. Ich glaube, es gab für die Kamera gab es eine Nominierung und den besten Song, den Justin Timberlake-Song da drin. Aber zum Beispiel für den Hauptdarsteller Oscar Isaac, den damals niemand kannte, gab es keine. Für Regie und Drehbuch gab es keine, was mich schon ein wenig irritiert zurückgelassen hat, muss ich sagen. Und auch speziell war halt, also den hat wahrscheinlich kaum jemand gesehen im Kino, diesen Film. Und liegt das daran, dass es keine Stars gibt? Liegt es daran am Setting oder liegt es an der Figur dann doch auch?
Ich glaube, das liegt an ganz vielen Aspekten. Also zunächst mal, wo sortiere ich denn persönlich ein in der Filmografie der Coens? Mein Lieblingsfilm ist Inside Llewyn Davis von den Coens, ja, doch. Ich würde sagen, er ist ganz knapp vor A Serious Man und seit letztem Jahr fast auf einer Ebene mit The Ballad of Buster Scruggs, der ja eine Kurzfilmsammlung ist. Und da würde ich auch jetzt nicht jeden Kurzfilm rausnehmen, aber einige Kurzfilme davon sind wieder sehr typisch für die Coens gewesen. Da gibt es zum Beispiel so eine Geschichte über diesen einen Abenteurer, gespielt von Tom Waits. Kein typischer Schauspieler. Ja, und der sucht danach Gold und findet's nicht, aber müht sich halt ab, ist ein sehr grimmiger, kauziger Typ, der dann am Ende doch irgendwie das Gold findet, aber das wieder auch verteidigen muss gegen jemand anderen und der einfach so eine gewisse Durchhaltekraft entwickelt, so eine Durchhaltefähigkeit. Und das ist auch wieder hier bei Inside Llewyn Davis der Fall. Jemand, der schon jetzt nicht so diese typischen Erfolgserlebnisse direkt hat, aber weitermacht. Und ich glaube, dass die wenigen, also ich glaube, das ist jetzt eine starke Aussage, aber ich glaube, die wenigen Leute machen weiter, nachdem sie so zum ersten Mal ein schlechtes Erlebnis hatten. Ja, also es ist ja auch bei Stand-up-Künstlern, wo man häufig hört, so, also im Prinzip, du musst bereit sein, zunächst erstmal zu sacken. Also einfach nur Scheiße zu fressen auf gut Deutsch, um halt irgendwie zu hoffen, dass du besser wirst. Und das ist so eine Geschichte. Ich glaube, die spricht nicht so viele Leute an. Hinzu kommt halt noch, dass es ein sehr kühler, kalter Film ist, visuell. Und da muss man halt eben drauf stehen, das muss man mögen. Dann geht's noch um Musik, das ist auch nicht jedermanns Fall. Und die Coens sind halt eher auch bekannt für halt ihre anderen Filme, ne? Für ihre großen, teilweise auch sehr Gewalt involvierenden Filme wie Fargo oder No Country for Old Men oder sowas. Und da fehlen halt gewisse typische Elemente von ihnen. Und trotzdem haben wir hier immer wieder so einen typischen Charakter, Hiob-Figur aus der Bibel, die halt eben ja getestet wird und halt versucht, weiterzumachen und halt fragt. Und die große Frage im Hintergrund ist halt immer, warum? Warum? Und in gewisser Weise sind viele ihrer Filme halt immer, also nicht religiös, aber sich halt mit der Existenz beschäftigend. Und das sind halt auch solche Fragen, ich glaube, wegen denen gehen halt die wenigsten Leute ins Kino, ne? Also wenn wir jetzt mal die General Audience betrachten, sondern halt, ja, also die Filmbros, die lieben den natürlich, ne? Also, wobei, Filmbros lieben wahrscheinlich eher No Country for Old Men und so weiter. Und Film-Twitter, die Cinephilen, die lieben halt eben diese Filme. Aber das ist halt auch eine ganz kleine Gemeinschaft. Von daher, da sehe ich das Problem, dass der Film halt eben gescheitert ist. Aber ich finde es auch total verrückt, dass Oscar Isaac nicht mal nominiert war für einen Oscar. Ja,
das ist wirklich also in der Geschichte der Oscars, die viele große Ungerechtigkeiten hat, empfinde ich das als eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit. Weil je öfter ich diesen Film sehe, ich habe ihn damals im Kino gesehen, glaube ich, einfach weil mich Musik irgendwie damals irgendwie interessiert hat und ich es interessant fand, dass ein Musikfilm da war. Aber je öfter ich ihn jetzt sehe, es ist einfach eine Oscar-Performance, wenn ich jemals eine gesehen habe. Was ich interessant finde, ist, dieser Film wirkt sehr kühl, aber weshalb er mein liebster Coen-Film, glaube ich, auch ist, ist, dass er ist ja gar nicht kühl, er ist ja das Gegenteil. Ich finde, es ist ein sehr, sehr viel menschlicher und wärmer tatsächlich unter der Oberfläche dann als die meisten anderen Filme der beiden, die oft mehr in die Farce oder in die Parodie abgleiten. Und dieser Film, und da komme ich jetzt wieder ein bisschen zum Anfang zurück, beginnt irgendwie mit diesem Hauptcharakter, der erschöpft in der U-Bahn sitzt und müde eine Katze im Arm hat. Und das ist irgendwie ganz weit weg eigentlich wirklich von einem kalten Film, habe ich das Gefühl. Zumindest, wenn ich ihn jetzt mehrmals sehe.
Also visuell meinte ich eigentlich kühl.
Ja, visuell ist er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr kühl.
Die Coens haben unendliche Liebe für Lewin. Das ist ja klar. Das wird in jeder Szene eigentlich deutlich, dass sie Lewin lieben und mit ihm eigentlich fiebern. Aber das ist halt das Interessante, dass sie halt trotzdem diese Figur halt scheitern lassen und was das halt eben aussagt, ne? Über ihre eigene Sicht bezüglich Kunst und Künstler und dem Schaffenswerk überhaupt, dem Schaffen generell.
Wenn dir dieses Gespräch mit Sascha über Inside Llewyn Davis gefallen hat, dann schau doch mal vorbei bei den anderen Folgen des Podcasts. Es gibt nämlich zu jedem Film, der hier besprochen wird, mehrere Folgen mit verschiedenen Gästen. Alle davon findest du auf zweiterblick.podigy.io. Und wenn du mitdiskutieren möchtest, dann geht das in unserer Telegram-Gruppe unter t.me/aufdenzweitenblick. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder.